Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute als Gottes Wort auf Offenbarung 19, Vers 17 bis Kapitel 20, Vers 3 zum Thema Erfüllung biblischer Prophetie, Teil 6, das tausendjährige Reich. Offenbarung 19, 17 bis 20, 3. Da schreibt der Apostel Johannes: Und ich sah einen Engel in der Sonne, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Heer und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, nämlich der wiederkommende Christus auf dem weißen Pferd, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind, und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Mehr als ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant, kommt heute nun der sechste Teil der Reihe zur Erfüllung biblischer Prophetie. Ich habe mir ganz bewusst Zeit gelassen für dieses schwierige und komplexe Thema. Auch unter bibeltreuen Auslegern gibt es sowohl zu vielen Details als auch zum großen Ganzen sehr verschiedene Sichtweisen. Einig sind sich alle wohl nur in der Tatsache, dass Christus am Ende dieser Weltzeit wiederkommt. Schon in der Frage, ob die Entrückung mit diesem Ereignis, nämlich der sichtbaren Wiederkunft Jesu, zusammenfällt oder dieser mehrere Jahre vorausgeht, gehen die Meinungen weit auseinander. Die Zeit hat es leider nicht zugelassen, dass ich mich bis jetzt so intensiv mit allen Fragen, die damit zusammenhängen, befassen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Verschiedene Ereignisse haben mich in den vergangenen 7 Monaten immens viel Zeit und Kraft gekostet. Es kann deshalb durchaus sein, dass ich im Lauf des Jahres, wenn wir Punkt um Punkt auch anhand der Offenbarung biblisch erarbeiten, die eine oder andere Aussage korrigieren muss. Lassen wir uns mal überraschen. Wir schreiten also in der Erkenntnis gemeinsam voran. Ich behaupte auch ausdrücklich nicht, dass ich in allen Details den absoluten Durchblick hätte und nur das Verständnis biblisch möglich wäre, das ich hier vertrete. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir deshalb über die Auslegungen nicht in Streit geraten und einander nicht die Bibeltreue absprechen. Bibeltreue entscheidet sich nicht an übereinstimmender Erkenntnis in den zentralen, entscheidenden Heilsfragen. Natürlich deshalb, weil da die Bibel entsprechend klar redet. Aber im Grundsatz entscheidet sich Bibeltreue an einer übereinstimmenden Grundhaltung der Ehrfurcht gegenüber dem Wort Gottes. Und ich weiß, dass Brüder und Schwestern in diesen Fragen zum Teil zu ganz anderen Erkenntnissen kommen als ich, die deshalb ganz gewiss nicht weniger bibeltreu sind und die dieselbe Wertschätzung, Liebe und Treue zum Wort Gottes haben, wie ich auch. Was nicht heißt, und damit komme ich schon mehr zum Inhaltlichen, dass ich alles nachvollziehen kann, was andere an Erkenntnissen haben. Es gilt allerdings für beide Seiten oder für die verschiedenen Theorien. Manches wirkt sehr konstruiert. Ich habe gerade die letzten Wochen und Monate doch das eine oder andere Buch noch dazu gelesen, mit Argumenten mich auseinandergesetzt. Manche Auslegung ist so, dass ich sagen würde, ja, das kann man so sehen, aber man kann es wahrscheinlich auch ganz anders sehen. Auf beiden Seiten sehe ich zum Teil schwere Mängel bei der Auslegung, teils Behauptungen und Konstruktionen, die mir die theologischen Haare zu Berge stehen lassen. Und ich muss allerdings auch sagen, es ist wesentlich leichter, die Auslegungsfehler bei anderen zu sehen, als es dann selber wesentlich besser zu machen, bei solch schwierigen Themen. Die Probleme liegen teils darin begründet, dass schon manche Einzelaussagen der Bibel nicht leicht zu deuten sind. Außerdem muss man bei diesem Themenkomplex mehrere Einzelaussagen in eine bestimmte Richtung auslegen, um dann zur jeweiligen Gesamtsicht zu kommen. Es ist also nicht einfach so, dass wir sagen könnten, da oder dort steht es eindeutig geschrieben. Ein Beispiel, die Vertreter der Vorentrückung, also dass die Entrückung schon vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu stattfindet, bringen als Beleg dafür unter anderem die Zusage Jesu in Johannes 14, Vers 2 und 3. Da sagt Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Also ins Haus des Vaters, in den Himmel, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diejenigen, da kommen wir nachher gleich noch näher drauf, die glauben, dass das tausendjährige Reich jetzt schon besteht, sagen, klar, kein Problem, Jesus kommt wieder, macht vielleicht noch kurz den Antichristenblatt und nimmt dann die unmittelbar zuvor auferweckten und entrückten Gläubigen mit sich in den Himmel, in die vorbereiteten Wohnungen im Haus des Vaters. Nach einem ganz kurzen Zwischenstopp auf der Erde, um den Antichristen mal und seine Heere fertig zu machen. Aber im Prinzip geht dann die Bewegung ziemlich schnell in den Himmel, in die himmlischen Wohnungen. Wer aber überzeugt ist, dass das tausendjährige Reich erst vom wiederkommenden Herrn errichtet wird und dann seine Heiligen mit ihm auf der Erde regieren, der wird das ganz anders sehen. Der sagt ja, dass Jesus kommt, um seine Jünger in die Wohnungen des himmlischen Vaters zu holen, muss vor seiner sichtbaren Wiederkunft geschehen, denn sonst nimmt Jesus die Seinen ja gar nicht mit ins Reich des Vaters in den Himmel, sondern bleibt mit ihnen auf der Erde, um hier 1000 Jahre mit ihnen zu regieren. Ein kleines Beispiel, das zeigt, wie ein und dieselbe Stelle ganz anders interpretiert wird, je nachdem, welche Vorentscheidung ich an einer ganz anderen Stelle schon getroffen habe. Die Frage des Zeitpunkts der Entrückung und ob die Entrückung mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu zusammenfällt oder dieser in einem deutlichen Abstand vorausgeht, hängt auch ganz eng mit der Frage des tausendjährigen Reichs zusammen. Und deshalb schauen wir uns heute und wahrscheinlich in Thailand auch noch ein bisschen manches am nächsten Sonntag zu diesem Thema an und die verschiedenen Auffassungen dazu. Das tausendjährige Reich wird ja auch Millennium genannt. Der Begriff ist zusammengesetzt aus Mille für 1000 und Annus das Jahr, also 1000 Jahre, Millennium. Und da gibt es drei Theorien oder drei Glaubensrichtungen, den Amillennialismus, den Postmillennialismus und den Prämillennialismus, nur damit ihr das mal so ungefähr gehört habt. Ich kann diese Richtungen nur grob skizzieren, dass sie sich im Detail auch wieder unterscheiden. Das A des Amillennialismus steht für Ablehnung, kennen wir beim Atheismus. Der Atheist glaubt nicht an Gott. Der Amillennialist glaubt nicht an ein zukünftiges tausendjähriges Reich, in dem Christus auf dieser Erde herrscht. Er ist vielmehr der Überzeugung, dass sich die Verheißungen des Alten Testaments für Israel ganz in der neutestamentlichen Gemeinde erfüllen. Bei seinem ersten Kommen Jesu hat er durch seinen Sieg am Kreuz von Golgatha Satan überwunden und gebunden, so die Meinung der Amillennialisten. Und durch die Verkündigung des Evangeliums breitet sich das Reich Gottes auf dieser Erde weiter aus, bis Christus wiederkommt. Es kommen also immer mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr zum Glauben. Manche sagen dann am Schluss auch, gibt es noch einen kleinen Abfall. Aber Jesus kommt in dieser Vorstellung erst zum Abschluss des tausendjährigen Reichs. Das tausendjährige Reich wird verstanden als die gesamte Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und wenn Jesus dann wiederkommt, kommt der neue Himmel und die neue Erde, tausendjähriges Reich war ja schon, etc. Der Postmillennialist glaubt fast dasselbe. Deshalb wurden die beiden eigentlich auch über lange Jahrhunderte nicht voneinander unterschieden. Amillennialismus, Postmillennialismus. Auch der Postmillennialismus glaubt, dass Jesus erst nach dem tausendjährigen Reich kommt. Post heißt nach. Der Unterschied zum Amillennialisten besteht vor allem darin, dass der Postmillennialist das tausendjährige Reich nicht als die ganze Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu versteht, sondern nur als eine besondere Phase. Zum Ende hin, dass das Evangelium sich mehr und mehr ausbreitet im Laufe der Zeit und dann in der Folge davon ein goldenes Zeitalter des Friedens auf dieser Erde entsteht. Das aber nicht durch den wiederkommenden Herrn geschaffen wird, sondern durch die Kirche, durch die Christenheit. Der dritte, der Prämillennialist dagegen glaubt, dass das tausendjährige Reich eine zukünftige Zeit ist. Jesus kommt zuvor wieder, prä heißt zuvor, davor, und Jesus errichtet dann, nachdem er den Antichristen, falschen Propheten, in den feurigen Pfuhl geworfen hat, ihre Heere durch den Hauch seines Mundes vernichtet hat und Satan im Abyssos gebunden ist, das tausendjährige Reich auf dieser Erde. Bei seiner sichtbaren Wiederkunft kommt der ganze Rest Israels zum Glauben und die Erfüllung des Alten Testaments für die endzeitliche Wiederherstellung Israels gehen nun im tausendjährigen Reich in Erfüllung. Die Prophezeiungen. Die Gläubigen regieren während dieser Zeit, dieser tausend Jahre mit Christus auf der Erde. Wir sehen, dass das Verständnis vom tausendjährigen Reich auch ganz entscheidend mit dem Verständnis von Israel und der Gemeinde zusammenhängt. Also diejenigen, die die sogenannte Ersatztheologie vertreten, dass die Gemeinde an die Stelle Israels vollgültig und umfassend getreten ist, lehnen deshalb auch interessanterweise das tausendjährige Reich als noch etwas Kommendes ab. Also es ist ein ganz großes Geflecht. Man kann nicht hier eine Frage isoliert für sich von der anderen betrachten. Hängt alles miteinander zusammen. Mit der Erwählung Israels und dem tausendjährigen Reich habe ich mich deshalb nochmal sehr intensiv befasst, einige Bücher gelesen, in denen auch der Amillennialismus vertreten wird oder die Spielart des Postmillennialismus. Komme allerdings nach wie vor nicht umhin, hier im Blick auf Israel einen klassischen Kategorienfehler zu sehen. Wesentliches habe ich schon in den Teilen 4 und 5 dieser Reihe ausgeführt, hier nochmal so viel, weil das Thema so wichtig ist. Es ist ein wirklicher Dreh- und Angelpunkt, wenn man die gegenwärtigen und zukünftigen Dinge verstehen will. Die völkische und die geistliche Ebene der Berufung Israels sind eben zwei komplett verschiedene Kategorien. Selbstverständlich hat die Berufung Israels ein geistliches Ziel. Und selbstverständlich ist auch das Neue Testament die gültige Auslegung des Alten. Aber wir gingen in der Vorbereitung nochmal durch den Kopf, eine Auslegung erläutert den Sinn, aber sie verändert ihn nicht. Und eine gültige Auslegung kann nicht den Sinn dessen, was das Alte Testament ursprünglich mal gesagt und gemeint hat, entstellen, sondern nur sinnvoll wiedergeben. Und vielleicht nochmal in einem neuen Licht. Das geistliche Ziel der Berufung Israels erfüllt sich während der Zeit der Gemeinde am Volk des Neuen Bundes. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass im Neuen Testament die Verheißungen des Alten Bundes geistlich auf die Gemeinde Jesu angewandt werden. Wie ich schon in früheren Predigten im Prinzip gesagt habe, geistlich können wir bis zur Wiederkunft Jesu die Gemeinde durchaus als das eine Volk Gottes verstehen. Denn in der Zeit der Gemeinde ist die völkische Berufung Israels auf Eis gelegt. Insofern gibt's in der Zeit der Gemeinde keine zwei Völker Gottes, weil Israel als Volk in dieser Zeit verworfen ist und unter dem Gericht Gottes steht. Nur der Israelit, der Christus als seinen Messias erkannt und angenommen hat und damit zur christlichen Gemeinde gehört, gehört in dieser Zeit auch wirklich zum geistlichen Volk Gottes. Aber das gilt eben nur auf der geistlichen Ebene. Die völkische Kategorie der Berufung Israels ist etwas völlig anderes, auch wenn beides miteinander zusammenhängt. Gott hat nun einmal das Volk Israel nicht nur zu einem geistlichen Ziel berufen, er hat es als Volk berufen. Ich denke, das wird permanent dann übersehen bei den Geschwistern. Und deshalb kann die Erfüllung dieser Berufung für Israel auch nur am Volk Israel geschehen. Und deshalb sind auch die ganzen neutestamentlichen Aussagen, in denen die geistlichen Verheißungen für Israel, für die Gemeinde in Anspruch genommen werden, überhaupt kein Gegenargument, weil sie nur auf der geistlichen Ebene anwendbar sind, aber nicht auf der völkischen. Das ist das Problem des Kategorienfehlers, dass ich auf einer anderen Ebene argumentiere und am Ziel vorbei. Um es anschaulich zu machen, ich habe mir überlegt, wie kann man das auf ein greifbares Beispiel übertragen. Ich vergleiche es mit dem Auto. Da hat ein Ingenieur einen genialen Motor entworfen. Dann hat er für diesen Motor auch noch ein besonderes Auto. Also ein Fahrgestell samt Getriebe, Karosserie, alles drum und dran, was eben so zu einem Auto außer dem Motor auch noch dazugehört. Und er hat sich fest vorgenommen und das auch aktenkundig und notariell rechtsverbindlich festgelegt, dass er dieses Auto mit seinem genialen Motor zum Laufen bringen will. Aus irgendeinem Grund funktioniert das aber nicht so, wie er sich das vorgenommen hat. Er baut deshalb noch ein zweites Auto, baut seinen genialen Motor in dieses zweite Auto ein und das läuft wunderbar. Hat sich nun damit, dass der Motor im zweiten Auto super läuft und dieses vielleicht auch auf der Rennstrecke ständig neue Rekorde fährt und erste Plätze belegt, die rechtsverbindliche Willenserklärung für das erste Auto erfüllt? Logischerweise nicht. Das erste Auto steht mittlerweile ohne Motor, nutzlos und fern seiner Berufung in der Scheuer. Wenn wir das auf Israel übertragen, dann ist der Motor die geistliche Ebene der Berufung Israels. Die erfüllt sich in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu in der Gemeinde. Das hat aber mit der Berufung Israels als Volk rein gar nichts zu tun. Das Volk steht gewissermaßen ohne Motor, nutzlos, fern seiner Berufung in der Scheuer der Heilsgeschichte und wartet darauf, dass der Konstrukteur eines Tages kommt, das Auto ohne Motor wieder rausholt und den Motor einbaut und das, was er sich vorgenommen hat, auch an diesem Auto zur Vollendung bringt. Und daran ändert nichts, dass auch ein paar Israeliten zur Gemeinde gehören. Da sagen ja die Amillennialisten, Postmillennialisten, die die Ersatztheologie haben, dass sie sagen, ja, aber auch für Israel hat sich's ja erfüllt, denn es kommen ja auch Israeliten zum Glauben. Das Argument greift aber ins Leere. Denn die Berufung gilt nicht ein paar Israeliten, sondern dem Volk Israel als solchem und Ganzem. Und deshalb kann sich die Verheißung nicht an ein paar Israeliten, völlig unabhängig, ob es viele oder wenige sind, erfüllen. Es muss sich am Volk erfüllen. Denn sie gilt dem Volk. Wenn übrigens, das ging mir in den vergangenen Wochen auch noch durch den Kopf, irgendwann in einer schlaflosen Stunde nachts, wenn die Berufung Israels als Volk mit der Verwerfung des Messias aufgehört hätte und die Gemeinde vollständig an die Stelle Israels getreten wäre, dann wäre es vollkommen unnötig und geistlich sinnlos gewesen, dass Jerusalem durch die Römer zerstört und das Volk Israel aus dem verheißenen Land für fast 2000 Jahre vertrieben wird. Denn das hat einen Sinn nur dann, wenn Gottes Weg mit diesem Volk durch Gericht und Gnade weitergeht. Nur für die Berufung Israels als Volk gehören Volk und Land untrennbar zusammen. Wenn die Geschichte Gottes mit seinem Volk sich in die Gemeinde hinein vollständig erfüllen würde und die Berufung Israels als Volk damit überholt wäre, hätten die Juden nach der Ablehnung des Messias im verheißenen Land bleiben können, wäre geistlich überhaupt kein Problem gewesen, weil diese ganze Kategorie sich in nichts aufgelöst hätte, wenn das stimmen würde mit der Ersatztheologie. Aber warum mussten die vertrieben werden, wie es ja auch Jesus vorhergesagt hat? Weil es zum Gericht Gottes über sein abtrünniges Volk gehört, das aber immer noch sein Volk ist, jetzt aber unterm Gericht. Das heißt, wir sehen auch am Gericht über Israel, dass der Weg Gottes und die Berufung Gottes mit diesem Volk weitergeht. In Fluch und Segen sehen wir den Zusammenhang von Volk und Land. Volk und Land sind ja für Israel eine Gleichung, eine geistliche. Lebt das Volk im Land der Verheißung, andersrum, lebt das Volk im Vertrauen auf Gott und gehorcht seinen Geboten, dann lebt es im Land der Verheißung unter dem Segen Gottes. Dient das Volk aber anderen Göttern, dann wirft es Gott aus seinem Land hinaus und es lebt unter dem Gericht Gottes. Volk im Land steht für Segen, Volk außerhalb des Landes steht für Fluch. Wenn wir diesen eindeutigen biblischen Zusammenhang von Volk und Land als geistliche Gleichung begriffen haben, dann erkennen wir es auch als etwas ganz Gigantisches, als Israel anfing, ins verheißene Land, ins Land der Väter zurückzukehren. Nun steht Israel zwar immer noch unter Fluch und Gericht, aber Gott hat angefangen, sein Volk im Land der Verheißung und des Segens zu sammeln, um den kommenden Segen vorzubereiten. Auch dazu ein Beispiel. Wenn Herrchen oder Frauchen die Hundeleine vom Garderobenhaken nimmt, dann fängt der Waldi vor Begeisterung an, mit dem Schwanz zu wackeln, dass es den Kerl fast von den Beinen reißt. Obwohl Frauchen oder Herrchen vielleicht erst noch die Schuhe und den Mantel anziehen, den Autoschlüssel holen muss, vielleicht müssen beide noch ein Stück aus der Stadt hinaus aufs Feld oder an den Waldrand fahren, bevor der Spaziergang wirklich beginnt. Aber in dem Moment, in dem der Karabinerhaken der Hundeleine an der Garderobe klappert, weiß Waldi, jetzt geht's los. Und die Begeisterung sprießt ihm aus allen Haarspitzen. Und spätestens als 1948 der Staat Israel ausgerufen wurde, wussten Christen, die von der bleibenden Berufung Israels überzeugt sind, jetzt geht's los. Es können noch Jahre oder Jahrzehnte vergehen, bis es so weit ist. Aber die Vorbereitungen haben sichtbar begonnen. Die Hundeleine ist vom Garderobenhaken genommen. Da ist was passiert. Und das gilt ja übrigens nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Menschheit, ist mir auch nochmal bewusst geworden in der Vorbereitung, dass die ursprüngliche Berufung, der ursprüngliche Schöpferwille Gottes mit der Menschheit auf dieser Erde zur Erfüllung kommen muss. Sie denken, wenn wir da nur auf Israel schauen, wird zu kurz. Nicht nur Israel hat bis heute nie das Ziel erreicht, wozu Gott es berufen hat. Das gilt auch für die ganze Menschheit. Israel ist ja immer nur Modell. Gott hat diese Erde und als Kernpunkt dafür den Garten Eden geschaffen, damit der Mensch in Gemeinschaft mit ihm lebt. Und dieses Ziel haben wohl einzelne Menschen, aber nie die Menschheit als solche, als repräsentatives Ganzes erreicht. Und damit hat aber auch diese Erde nie die Aufgabe erfüllt, für die Gott sie geschaffen hat, dass sie nämlich der Ort ist, auf dem die Menschen in der Gemeinschaft mit Gott in Ruhe und Frieden unter sprichwörtlich paradiesischen Zuständen leben. Adam und Eva haben das ja leider ganz schnell und total versaubeutelt. Sie hatten noch nicht mal ihr erstes Kind, als sie schon hochkant aus dem Garten Eden rausgeflogen sind. Aber Gott lässt sich doch seinen Plan mit seiner Menschheit und seiner Erde nicht innerhalb kürzester Zeit von Satan komplett und endgültig zerstören. Und deshalb muss das tausendjährige Reich sein, damit nicht nur Israel, sondern auch die Menschheit, die gesamte Schöpfung Gottes auf dieser Erde zur Erfüllung dessen kommt, wozu Gott sie geschaffen hat. Nochmal, Israel ist kein Sonderfall und für Israel gibt es keinen Sonderweg. Das ist ein ganz häufiges Missverständnis im Blick auf die bleibende Erwählung Israels. Israel ist der Modellfall. Wer allerdings das Modell nicht kapiert, kapiert auch den ganzen Fall nicht. Das ist das Problem dabei. Israel ist der Wetterfrosch Gottes im Wetterglas der Menschheitsgeschichte. An Israel zeigt Gott der ganzen Menschheit, wie die Sache funktioniert oder eben auch nicht. Wenn der Wetterfrosch im Glas nach oben steigt, dem allmächtigen Gott unter Gemeinschaft mit ihm entgegen, dann scheint die Sonne. Steigt er aber hinab in die Tiefen des Menschseins und in die Herrschaft Satans, gibt es Blitz, Donner und Hagelschlag. Interessanterweise sehen, dass im Grundsatz auch die A- und Postmillennialisten so. Und deshalb leugnen sie das tausendjährige Reich auch nicht ganz, sondern meinen, es wäre heute schon Wirklichkeit. Der Ausleger Kim Riddleberger schreibt zum Amillennialismus: Kernpunkt ist die gegenwärtige Herrschaft Jesu Christi. Ist sicher nicht falsch, aber halt auch nicht ganz richtig. Denn man darf nicht übersehen, dass auch nach der Himmelfahrt Jesu Satan der Gott und der Fürst dieser Welt ist, mit allen Konsequenzen, wie es 2. Korinther 4, Vers 4 schreibt. Allein schon an dieser einen Frage scheitern A- und Postmillennialismus auf der ganzen Linie. Denn dass Satan in den letzten 2000 Jahren nicht gebunden ist, wie sie behaupten, zeigt die schlichte Realität. Also ich brauche nur einmal am Tag den Fernseher anschalten oder 5 Minuten Zeitung lesen, sag's mal so salopp, dann weiß ich, dass Satan definitiv nicht gebunden ist. Und deshalb müssen die entsprechenden Theologen hier auch deutlich rumeiern. So meint Samuel E. Waldron, dass Satan gebunden sei, aber nicht auf eine solche Weise, dass er nicht als brüllender Löwe umhergehen könne. Als ich das gelesen habe, liebe Geschwister, wusste ich nicht, ob ich einen Lach- oder doch eher einen theologischen Heulkrampf kriegen soll. Was gebunden ist, das geht nicht mehr umher und schon gar nicht mehr wie ein brüllender Löwe. Der würde allenfalls klirrend in Fesseln und Ketten mit Minischrittchen trippeln. Kennen wir aus dem Film, ja, wenn die Gefangenen, die Gefährlichen, mit Ketten an Händen und Füßen gebunden sind, wie die da reingetappelt kommen in den Gerichtssaal. Also mehr geht da nicht mehr. Und selbst das kann Satan, wenn er gebunden ist, nicht mehr auf dieser Erde. Denn er ist ja nach eindeutiger und unmissverständlicher Aussage des Wortes Gottes weggesperrt im Abyssos. Da ist der Deckel drauf und zu und ruhig. Der kann auf dieser Erde in dieser Zeit kein Unheil mehr anrichten. Der geht hier auch nicht umher in dieser Zeit. Nicht mal in Tippelschritten. Von diesem Wegsperren Satans redet auch schon Jesaja 24, 21 folgende. Und es wird geschehen an jenem Tag. Jener Tag ist ja im Alten Testament, in der Bibel, in der Regel, ich weiß nicht, ob ausnahmslos, aber fast ausnahmslos, der Tag des Herrn. An jenem Tag, da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen. Das ist Satan und seine gefallenen Engel. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen. Und interessanterweise kommt noch ein Zusatz. Aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Der große Ausleger des Jesaja, Delitzsch, sieht in der Heimsuchung nach vielen Jahren eine inhaltliche Entsprechung zur Freilassung Satans nach dem tausendjährigen Reich, wie es uns genauso die Offenbarung sagt. Und auch das tausendjährige Reich haben wir ebenfalls, Jesaja 24, Vers 23, denn der Herr der Heerscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten. Also es ist schon interessant, sieht Delitzsch ganz genauso. Wir haben eins zu eins in Jesaja 24 eine Entsprechung zu dem, was auch die Offenbarung sagt. In ganzen Details. Und interessant ist übrigens im Blick auf den Abyssos, dass auch das Tier aus Offenbarung 13,7 und 17,8 aus diesem Abgrund gekommen ist. Könnte mit der tödlichen Wunde zu tun haben, kommen wir dann bei Gelegenheit in der Zukunft nochmal drauf. Nach Offenbarung 17,8 ist es gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abyssos. Und wir sehen auch daran, dass beim Antichristen nicht mit einer unpersönlichen Macht, sondern einem konkreten, personhaften Wesen zu tun haben. Weil nun die A- und Postmillennialisten allerdings das tausendjährige Reich als zukünftiges nicht sehen wollen, wissen sie auch nicht so richtig, ob das tausendjährige Reich nun wirklich ein goldenes Zeitalter ist oder eben doch im Wesentlichen eine Trübsalzeit. Der schon erwähnte Riddleberger schreibt darüber, wobei diese Trübsalzeit im Amillennialismus als die gesamte Kirchengeschichte verstanden wird, also als die gesamte Zeit zwischen ersten und zweiten Kommen Jesu. Ups, dachte ich, als ich es gelesen habe, jetzt versteht er das tausendjährige Reich als Trübsalzeit. Wie aber soll eine Zeit, in der Satan gebunden ist und Christus regiert, eine Trübsalzeit sein? Der Widerspruch ist offenkundig. Und wenn wir dann noch, liebe Geschwister, die alttestamentlichen Prophezeiungen über die Wiederherstellung Israels lesen, die überschäumende Freude über den Frieden und die paradiesischen Zustände, wo das Löwe und der Löwe und der Ochse friedlich auf der Weide liegen, das Kind unbesorgt am Loch der Schlange spielt und so weiter. Wenn wir das vergleichen mit der Realität der letzten 2000 Jahre, dann ist man absolut schleierhaft, wie auch nur ein einziger Mensch auf dieser Erde auf die Idee kommen kann, dass die Wirklichkeit der letzten 2000 Jahre die Erfüllung dieser grandiosen, herrlichen Verheißungen sein könnte. Also im Blick auf die bleibende Erwählung Israels und das kommende tausendjährige Reich nach der Wiederkunft Jesu, kann ich bei allem Bemühen um Verständnis keine überzeugenden Argumente finden. Für diejenigen, die sagen, das tausendjährige Reich ist schon oder die Gemeinde ist an die Stelle Israels getreten, umfassend, kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Im Gegenteil. Wobei ich kirchengeschichtlich verstehen kann, dass der Amillennialismus seit der konstantinischen Wende in der Kirche sehr populär wurde und der Prämillennialismus als unbotmäßig empfunden wurde. Denn nun war ja nach Konstantin Zeit der Verfolgung vorbei, Kirche war zur Staatskirche geworden und als Staatskirche zu Macht und Ehre gekommen. Der Papst verstand sich als Stellvertreter Christi, passt wunderbar, Königsherrschaft Christi auf dieser Erde, und der Papst als sein Stellvertreter, der für Christus die Herrschaft auf der Erde ausübt. Und das ging ja so weit, da alle Obrigkeit gemäß Römer 13 von Gott kommt, sah allein der Papst sich berechtigt, als Stellvertreter Christi auf dieser Erde die weltliche Obrigkeit in ihr Amt einzuführen, Könige und Kaiser zu krönen. Und als Widerspruch gegen diesen Anspruch, habt ihr vielleicht auch im Geschichtsunterricht mal gelernt, hat Napoleon sich demonstrativ selbst die Krone aufgesetzt. Er ist aus diesem Anspruch herausgetreten, hat gesagt, nein, nein, nicht der Papst, nicht eine kirchliche Macht setzt mir die Krone auf, das mache ich selber. Die Lehre von einer Kirche, die in Not und Elend unter der Herrschaft des Bösen lebt, war in solchen Zeiten logischerweise nicht populär. Noch weniger die Vorstellung von einer Kirche, die vom Herrn abfällt, an deren Händen das Blut von Millionen und Abermillionen Märtyrern klebt und die am Ende gemeinsame Sache mit dem Antichristen macht. Deshalb ist auch nicht schwer verständlich, dass in den Anfangsjahrhunderten der Verfolgung die Offenbarung das Trostbuch der Christenheit war, während dann ab der konstantinischen Wende die Offenbarung eigentlich in der Besenkammer der Theologen verschwunden ist. Die wussten nichts mehr damit anzufangen. Denn jetzt, wo man in Glanz und Gloria einer abgefallenen, an die Welt angepassten Kirche lebte, hat die Offenbarung nur gestört. Dass Im Gegenzug, der Prämillennialismus wieder populärer wurde in einer Zeit, in der man den Schaden der Kirche zunächst durch die Reformation, ja, aber auch schon mit Johannes Hus und anderen vorher, aber dann eben auch flächendeckend und breiter wieder und dann auch im Pietismus immer deutlicher wahrnahm, von der offiziellen Kirche verfolgt und bedrängt wurde, da hat man logischerweise auch wieder eine andere Sicht der Dinge entwickelt. Der Postmillennialismus ist vorwiegend eine Sache der Schwärmer, die meinen, sie könnten das Reich Gottes auf dieser Erde bauen. Diese Form bricht sich in den letzten Jahren ganz, ganz massiv Bahn. Der Postmillennialismus ist im Zug der charismatischen und auch der liberal-bibelkritischen Schwärmerei schwer am Kommen. Im Rahmen der sogenannten Transformationslehre, weiß ich nicht, ob ihr davon schon was gehört habt, war Transformation war vor 10, 15, 20 Jahren in der Charismatik ganz großer Begriff und hat dann auch auf die Emerging Church Bewegung übergegriffen als liberal-bibelkritische Variante. Da meint man, dass ganze Völker, Staaten und letztlich Kontinente geistlich transformiert werden könnten. Wobei man dann meistens, um sich selber einzureden, man wäre diesem Ziel nahe, die geistlichen Ansprüche immer weiter runterschraubt, bis man sie schließlich metertief im Boden vergraben hat. Und dann gehören schlussendlich alle Menschen guten Willens irgendwo auch mit zum Reich Gottes dazu. Wichtig ist auch, wer behauptet, wir lebten heute schon im tausendjährigen Reich, muss auch die Unterscheidung zwischen der ersten und der zweiten Auferstehung leugnen. Beziehungsweise er behauptet, die erste Auferstehung geschehe bei der Bekehrung, was natürlich nicht zutreffen kann. Deutliches Missverständnis: mit der Auferstehung ist die Auferstehung und Verwandlung des Leibes gemeint und nicht das geistliche Durchdringen vom Tod zum Leben. Wir sehen hier aber ganz typisch für den Amillennialismus, dass bei allen möglichen Begriffen und Vorgängen alles auf die rein geistliche Ebene verkürzt wird und die übrigen äußeren Realitäten weitgehend aus dem Blick geraten. So bei Israel die völkische Dimension aus dem Blick, bei der Auferstehung die leibliche. Beide Fehler liegen ganz nah beieinander, wie auch bei der Behauptung, das tausendjährige Reich wäre heute schon. Auch da wird ja wieder die geistliche Dimension überbetont und die brutale Realität des Bösen, die seit 2000 Jahren hier auf dieser Erde ihr Unwesen treibt, im Grunde marginalisiert, also praktisch unbedeutend erklärt. Weil wer sagt, wir leben hier im tausendjährigen Reich, auch die letzten Jahre, Jahrzehnte, wo überall Krieg, Terror, Leid, Not, Elend herrscht, kommunistische, sozialistische, islamische Verfolgung der Christenheit, Der nimmt irgendwo die Wirklichkeit nicht wahr. Da wird irgendwo eine geistliche Ebene gesehen und auf der liegt der Fokus und der Rest ist nicht mehr im Blick. Also wir sehen hier sehr deutlich einen Grundfehler des Amillennialismus, dass er die positive geistliche Wirklichkeit, in der wir ja tatsächlich in Jesus leben, geistlich, so überhöht, dass die äußere leibliche und irdische Wirklichkeit, in der wir eben realiter auch noch leben, nicht mehr wirklich wahr und ernst genommen wird. Außerdem betont im Blick auf die Auferstehung Offenbarung 20, 5 und 6, die Verse nach unserem Predigtext, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wir haben eine detaillierte Aussage, die messerscharf unterscheidet zwischen der ersten und zweiten Auferstehung und unmissverständlich sagt, dazwischen liegen 1000 Jahre. Und Hinweise auf diese erste Auferstehung finden wir auch Lukas 14, 14. Da sagt Jesus, es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Da unterscheidet Jesus also die Auferstehung der Gerechten, der Gläubigen, von einer Auferstehung der Ungerechten, der Ungläubigen. Und sehr deutlich sagt es Paulus in 1. Korinther 15, 22 bis 26. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, das heißt auch in seiner Reihenfolge. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Darum ist aber eben klar gesagt, der Rest, der Christus nicht angehört, wird bei seiner Wiederkunft nicht auferweckt. Danach das Ende. Und da ist ein langer Zeitraum, wie wir gleich sehen. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben hat, wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, Christus nämlich, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird er tot beseitigt. Wir hatten gerade Jesaja 24, der messerscharf mit der Offenbarung übereinstimmt. Und da haben jetzt Paulus, 1. Korinther 15, messerscharf, genau das gleiche wie die Offenbarung. Als letzter Feind wird er tot besiegt. Offenbarung 21, 14. Und erst wenn der Tod auch dem feurigen Pfuhl überantwortet ist, dann hat Jesus jede Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht beseitigt. Und dann erst nach dem tausendjährigen Reich, nach dieser Zeit, übergibt er das Reich dem Vater, der dann den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Wir haben also ganz glasklare, mehrere biblische Zeugnisse, die exakt dasselbe bestätigen. Für heute fassen wir zusammen, für uns kommt alles darauf an, dass wir bei der ersten Auferstehung dabei sind, vor Beginn des tausendjährigen Reiches. Und die könnte schon sehr nahe bevorstehen. Vor unseren Augen nimmt das antichristliche Reich des menschenverachtenden Bösen immer deutlicher Gestalt an. Und damit ist aber auch der Tag der Entrückung na, sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt, um die Seinen zu sich zu holen? Die Wohnungen im Haus des Vaters sind vorbereitet. Weiß ich, dass auch für mich eine dabei ist? Habe ich das Heil in Jesu Namen ganz für mich persönlich angenommen? Weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Nicht, weil ich es verdient hätte, sondern ganz aus Gnade. Es ist so wichtig, dass jeder von uns das weiß. Amen. Und ich bete noch mit uns. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns das in deinem Wort so klar und so deutlich sagst und dass wir es auch so einfach und kindlich annehmen dürfen. Niemand von uns muss ein besserer Mensch werden, bevor er zu dir kommen kann. Jeder darf wirklich kommen, wie er ist. Die Tür ins himmlische Vaterhaus ist ganz, ganz, ganz weit offen und jeder darf hinein. Er braucht nur zu erkennen, dass er selber eben wirklich ein Sünder ist und in sich selbst unwürdig. Und gerade das ist die richtige Voraussetzung dafür. Und so schenk du das doch noch viele, diese Zeit, die vermutlich sehr kurze verbleibende Zeit der Gnade, für sich persönlich nicht verstreichen lassen, sondern nutzen und sich dir und deinem Heil zuwenden. Und das, was du am Kreuz von Golgatha für uns alle vollbracht hast, für sich persönlich annehmen. Und dass wir dann uns auch in der Gewissheit des Heils von Satan und seinen Einflüsterungen nicht irre machen lassen, der manchen immer wieder einreden will, du bist nicht der Welt, du bist von Ewigkeit verworfen und du bist nicht gut genug und mit dir kann der Herr nichts anfangen. Herr, dass du doch durch deinen Heiligen Geist die Ohren für diese Einflüsterungen verschließt und Satan verstummen muss und wir ganz auf dich schauen, auf deine Liebe, auf deine Treue. Und dann auch in diesen schweren Tagen getrost, fröhlich und zuversichtlich und kraftvoll an deiner Hand voranschreiten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Weisheit schenkst, die richtigen Schritte zur rechten Zeit zu tun und das andere zu unterlassen. Wir brauchen ganz viel Weisheit in dieser Zeit, Herr, die noch bleibt, bis du wiederkommst. Dass wir aber auch getröstet sind, egal wie schwer die Zeit auch werden mag, du bringst die deinen durch, denn du umgibst uns von allen Seiten. Du hältst bewahrend deine Hände über uns und um uns. Und das dürfen wir auch für all die lieben Geschwister und Angehörigen wissen, wo immer sie auch sind, hier in Deutschland oder darüber hinaus, dass du auch mit ihnen bist, dass wir mit ihnen in dir verbunden sind als dein Leib. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.